Ja, zuerst wollte ich mich bei euch bedanken, jetzt für die, die betet haben, wo ich jetzt auf einer Skifreizeit war. Ich war eine Woche in Fusch, das liegt bei Zell am See, Skigebiete Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe und Saalbach-Hinterglemm. Kitzsteinhorn, das ist das Skigebiet, wo vor Jahren so viele Menschen verunglückt sind durch einen Brand in der Zahnradbahn, die jetzt mittlerweile geschlossen ist. Da haben sie zwei Seilbahnen alternativ gebaut und die Zahnradbahn läuft nicht mehr. Genau, wir hatten nicht so gutes Wetter, aber es war besser, als es immer wieder angekündigt war. Und man konnte bis auf einen Tag, konnte man an jedem Tag wenigstens ein paar Stunden Skifahren. Wir haben es genossen. Wir konnten bis zur Mittelstation konnten wir immer abfahren. Dann mussten wir mit der Seilbahn dann runter, bis so 1500 Meter hat es noch Schnee gehabt, wo man fahren konnte. Drunter war er dann mehr oder weniger weg. Genau. Ja, die Leute waren ganz offen bei den Andachten und bei den Bibelarbeiten. Wir hatten manche gute Gespräche. Das hat Freude gemacht, wenn sich Christen aus unterschiedlichsten Gemeinden und aus ganz Deutschland so zu einer Skifreizeit treffen. Das hat was, das ist was Schönes. Da war ich wieder sehr dankbar und froh drüber. Vielen Dank für eure Gebete. Jetzt möchte ich einen Text lesen aus Matthäus 6, Vers 5 bis 14. Er steht in Lukas 11, Vers 1 bis 4 ähnlich. Es geht um das Vaterunser und drumherum in Matthäus 6 und in Lukas ist das Gleiche, nur sind dort zwei Bitte weniger wie in dem traditionellen Vater unser, wie wir es dann auch immer betet in Matthäus 6, Vers 5 bis 15. Es geht um das Gebet, das die Welt umspannt, das Gebet, das in alle Denominationen durch die Zeiten gebetet wird, bis zu uns dann auch heute, dass wir es dann am Ende von der Gebetsgemeinschaft auch immer betet. Aber so viel der Vorrede, ich will jetzt den Text lesen. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Soweit der Text: Herr, lehre uns beten. Das ist der starke und dringende Wunsch der Jünger an ihren Herrn. Sie hattet gesehen und gehört, wie Jesus gebetet hat. Und sowas hatte sie noch nie erlebt. Es war anders als das Beten in der Synagoge. Das war anders als das Gebet auf öffentliche Plätze, als das Gebet, das sie gewohnt waren. Jesus betete nicht zu irgendeinem fernen Schöpfergott, sondern er sprach im Gebet mit seinem Vater. Er betete nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern war ganz offenbar ununterbrochen mit seinem himmlischen Vater im Gespräch. Er trug keine auswendig gelernte Gebete vor, sondern sprach mit seinem Vater im Himmel so, wie es ihm gerade ums Herz war. Wobei ich an der Stelle einfügen muss, Jesus hat teilweise auch in Psalmen gebetet. Er hat Psalmen zitiert, da lesen wir ja auch manches im Neuen Testament. Jesu Gebete waren aber keine eifrigen Monologe, sondern wirkliche Dialoge mit dem Vater. Er war auch immer ganz Ohr und hörte sich hinein in das, was der Vater ihm zu sagen hatte. Wenn Jesus betete, dann war der Himmel nicht ganz weit oben, sondern dann ist der Himmel ganz nahe gekommen. Gott war dann selbst in ihrer Mitte. Herr, lehre uns beten. Wenn das, was du praktizierst, Gebet ist, dann wollen wir das auch können. Wir wollen so beten können wie du. Herr, lehre uns beten. Das ist ja auch unsere Bitte an unseren Herrn. Und seht, er ist jetzt da, heute im 10 vor 6 Gottesdienst im Haus Schmie. Er nimmt sich jetzt Zeit für uns. Er nimmt sich Zeit für dich. Jeder von uns darf bei ihm in die Schule gehen. Herr, lehre uns beten. Was ist das eigentlich? Beten ist erstens Beziehungspflege. Jesus stellt seine Jünger ein Mustergebet vor. Er gibt ihnen eine Vorlage, an der sie lernen können, was Beten ist. Und wie gesagt, wir kennen das Gebet als unser Gebet im Gottesdienst. Mit der Anrede, unser Vater beginnt das Modellgebet, das Jesus seine Freunde weitergibt. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Im Hebräischen steht für das Wort Vater Abba, Papa. Es ist ein Lallwort aus der Babysprache. Worte, die ein Baby zuerst, wenn es sprechen lernt, murmelt. Abba, Papa. Ich habe mich gefreut, dass dann wenigstens unser vierter Sohn zuerst Papa gesagt hat. Alle anderen haben zuerst Mama gesagt. Aber so ist es dann manchmal. Aber der Markus hat zuerst Papa gesagt und hat seine Beziehung zu seinem Papa dann auch gut gepflegt. Genau. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann erhält er den Geist der Kindschaft. Er erblickt das Licht der Welt in einer lebendigen Gottesbeziehung. Er erkennt zum ersten Mal Gott als seinen lieben Vater. Und deshalb dürfen wir Gott Papa, Papi, Papst, Vati, Dad oder Daddy nennen. Ganz distanzlos, ganz direkt dürfen wir mit Gott reden. Wie ein Neugeborenes beginnt er dann zu schreien. Dieser erste Schrei im neuen Dasein heißt Abba. So beschreibt es Paulus im Römerbrief. Und Gott selbst sieht es auch noch so bis heute. Er sagt, und ich dachte, ich will dich halten, als wärst du mein Sohn, und dir das liebe Land geben, den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Ich dachte, du würdest mich dann lieber Vater nennen und nicht von mir weichen. Was sind Gottes Gedanken mit mir? Er beschenkt dich so, wie er dem Volk Israel das Land gegeben hat. Was will er dafür? Gar nichts. Nur, dass wir ihn Abba, dass wir ihn Papa nennen. Papa, Daddy. Gott will nichts anderes als unsere Liebe. Er will nichts anderes, als dass wir ihn beanspruchen. Ist Gott dein Abba? Ist Gott dein Papa? Wer kommt in meine Arme, ruft der Vater dem kleinen Mann entgegen, und der stolpert mehr, als er normal läuft, dem Vater entgegen, und die letzten Schritte mehr im Flug mit wenig ausreichender Bodenhaftung. So macht es Gott auch. Ich lehrte Israel gehen, sagt er. Gott lässt dich nicht mit einer riesigen Aufgabe allein. Liebevoll führt er dich. Wie ein liebender Vater weiß Gott, was er dir zumuten kann, und er begleitet dich dann auch dabei. Ja, und so darf ich jetzt meinem Papa immer wieder in die Arme laufen. Heulend, lachend, mit lautem Gebrüll und ihm sagen, Papi, hier bin ich, sieh dir das an, das tut so weh, oder das ist so gut, das ist so toll. Ich darf zu ihm kommen, wenn ich nichts anderes als seine Nähe spüren will und mit ihm sein. Beten ist Beziehungspflege. Ich möchte so gern, dass mein Daddy stolz ist auf seinen Sohn, auf seine Tochter und dass ich ihm, dass wir ihm Freude machen. Aber oft schütteln die Leute, so ist es wenigstens bei mir, oft schütteln die Leute ihren Kopf über mich und denken, der will Christ sein und verhält sich so. Da kann doch nicht viel dran sein, an dem Christsein, wenn der Glaube Menschen so wenig verändert. Und dann fällt das zurück auf meinen Vater und ich bin traurig darüber. Aber zum Glück gibt es diese Bitte im Vater unser, die ich ins Gespräch mit Papa einbringen kann. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich darf zu meinem Vater laufen und ihn um Verzeihung bitten, so wird die Beziehung zu ihm wieder geklärt und erneuert. Ich darf mit ihm auch über meine anderen Brüder und Schwestern in der Gemeinde sprechen, auch über die, die mich vielleicht verletzt haben durch ihr Verhalten und gekränkt haben. Ich darf ihnen vor seinen Augen vergeben. So werden auch die Beziehungen zu anderen Menschen durch mein Gespräch mit dem Vater geklärt und erneuert. Beten ist erstens Beziehungspflege. Beten ist zweitens Dienstbesprechung. Vielfach liege ich meinem Vater im Himmel gleich mit tausend kleinen und großen Wünschen in den Ohren. Also so geht es mir. Aber das Gebet ist doch kein Regiepult und Gott doch nicht auf meine Regieanweisungen angewiesen. Es ist genau umgekehrt. Gebet ist Dienstbesprechung. Da geht es darum, genau hinzuhören, was Gott will. Jesus war immer auf Empfang. Er betont häufig, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. So geht es im Vater unser zuerst nicht um das, was ich will, sondern um das, was Gott will. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht nicht darum, dass ich groß rauskomme, sondern dass er durch mein Leben groß herauskommt. Es geht nicht darum, dass mein Einfluss sich ausbreitet, sondern dass durch mein Leben der Vater Einfluss gewinnt und sich Gottes Reich ausbreitet, indem Menschen zum Glauben kommen. Es geht nicht darum, dass das geschieht, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, sondern dass es darum geht, dass in meinem Leben sein Wille verwirklicht wird, das, was er will. Nicht zufällig wird bei Lukas direkt vor dem Abschnitt über das Vaterunser die Geschichte von Maria und Martha betont. Martha war ausgefüllt von dem, was sie für Jesus tun wollte. Maria dagegen saß da und hörte zu, was Jesus durch sie tun wollte. Das war der Unterschied. Und Jesus kommentiert diese unterschiedliche Haltung damit, dass er das, was Maria tat, als das Richtige ansieht. Bevor ich etwas für Jesus tun kann, muss ich zuerst mal hinhören, was er durch mich tun will. Der Satz ist wichtig, deshalb wiederhole ich ihn nochmals. Bevor ich etwas für Jesus tun kann, muss ich zuerst einmal hinhören, was er durch mich tun will. Zuerst und vor allem geht's beim Gebet um die großen Gedanken Gottes. Gebet ist Dienstbesprechung mit dem Vater. Zu den großen Gedanken und Absichten meines Vaters mit mir und dieser Welt durchzublicken, hilft mir, über mein kleinkariertes Denken und die kleinen Sorgen und Nöte meines Lebens hinauszublicken. Ich darf dafür mitbeten und dabei mitmachen, dass ich Gottes große Gedanken und Pläne in dieser Welt verwirklichen. Beten ist Beziehungspflege, Beten ist Dienstbesprechung, Beten ist drittens Vertrauenssache. Die vierte Bitte im Vater Unser betrifft alles, was wir Tag für Tag zum Leben brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eigentlich heißt es, gib uns heute unser Brot für morgen. Das ist der eigentliche Sinn von dieser Bitte. Gedacht ist dabei an einen Tagelöhner, der am Abend für seine Arbeit ausbezahlt wird und damit der Familie das Geld geben kann, damit diese am nächsten Tag alles Lebensnotwendige einkaufen kann. Mein Vater sorgt vor, wenn ich abends zu Bett gehe, ist für den nächsten Tag schon alles vorbereitet. Ich kann alle Sorgen für den nächsten Tag getrost ihm überlassen. Mein Vater sorgt für mich. Er ist mein Versorger, er ist mein Lieferant, er ist mein Terminplaner, mein Arbeitsplaner, mein Urlaubsplaner, er ist mein Berater, mein Moderator, mein Mentor. Die ganze Verantwortung für mein Leben liegt bei ihm. Mein himmlischer Vater übernimmt die Verantwortung für meine Versorgung, für die Fürsorge im Blick auf meine Zukunft und für die Entsorgung meiner Schuld. Wenn ich auf ihn vertraue, habe ich ausgesorgt. Gebet ist daher Vertrauenssache. Aber ich frage mich manchmal, ob wir wirklich so groß von Gott denken. Durch zwei Kurzgeschichten korrigiert Jesus unser Denken, unser manchmal kleinkariertes Denken in diesem Zusammenhang. Wir denken, dass wir den himmlischen Vater nicht mit den kleinen Dingen des Lebens belästigen dürfen. Er kümmert sich doch nicht um meine winzigen Fragen und Sorgen, dass ich dafür bitte, dass er mich beim Autofahren zum Beispiel behütet und bewahrt. Das ist doch eine Kleinigkeit, da kannst du doch selber aufpassen. Nee, Jeder unfallfreie gefahrene Kilometer ist Bewahrung von Gott her. Wie schnell passiert was oder dass irgendeiner nicht aufpasst und mir die Vorfahrt nimmt und ich einen Unfall baue. Er kümmert sich um meine winzigen Fragen und Sorgen. Wenn sich selbst ein irdischer Freund mitten in der Nacht wecken lässt und mir den Gefallen tut, um den ich ihn bitte, wie viel mehr wird sich mein himmlischer Vater stören lassen und sich meine kleinen Sorgen für morgen kümmern und mir das geben, was ich brauche. Wir denken manchmal auch, dass der himmlische Vater uns benachteiligt und uns vielleicht das gibt, was wir eigentlich gar nicht möchten. Dass er der jungen Frau den langen Lulatsch mit den Sommersprossen und der brummigen Stimme gibt, den sie eigentlich gar nicht mag. Oder dass er für den 40-jährigen Familienvater einen Job heraussucht, bei dem er nur noch die Hälfte von seinem Einkommen verdient und sich überall ein- und unterordnen muss. Er verdirbt dem Jugendlichen, der voller Lebenshunger ist, die Freude und den Spaß, den er sich vom Leben erhofft. So ist Gott nicht. Ganz anders unser himmlischer Vater. Jesus sagt, meinst du denn, dass Gott etwas Schlechtes gibt? Wenn schon ein irdischer Vater seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, keinen Stein gibt und dann, wenn er ihn um einen Fisch bittet, keine Schlange auf den Teller legt, wie viel weniger wird der himmlische Vater das tun? Es ist die größte Freude unseres himmlischen Vaters, uns Gutes zu tun, uns das Schöne und Gute zu schenken. Er hat sich für jeden Tag voller Liebe viele kleine Geschenke und Überraschungen überlegt und freut sich königlich daran, wenn wir diese Geschenke in Empfang nehmen und seine Überraschungen gelungen sind. Er gibt uns nichts Schlechtes. Er gibt uns auch nicht nur das Zweitbeste, sondern das Beste. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, so schreibt der Apostel Paulus. Beten ist Vertrauenssache. Es ist die Möglichkeit, alle Sorgen an den Vater abzugeben und mit ihm den ganzen Tag mit seinen ganzen Anforderungen und Herausforderungen durchzugehen. Dann darf ich ruhig werden und voller Vertrauen, aber auch voller Spannung dem entgegensehen, wie er aus einem Tag das Beste macht. Beten ist Beziehungspflege, Beten ist Dienstbesprechung, Beten ist Vertrauenssache und Beten ist viertens Machtdemonstration. Das Vaterunser schließt mit dem dreifachen Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Lobpreis wird Gottes Macht demonstriert. Da findet ein Blickwechsel statt. Wir sehen ab von unserer Ohnmacht und sehen auf Gottes Macht. Dein ist das Reich. Ich sehe, der Vater regiert. Er regiert über Menschen. Es wird regiert. Es wird auch in dieser Welt regiert, da wo wir scheinbar denken, es ist alles ohnmächtig und so verworren und verzwickt im Russland-Ukraine-Konflikt. Gott steht da drüber, Gott regiert, Gott wird dafür sorgen, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende hat. Gott regiert in deinem Leben, er regiert in deiner Beziehung mit deinen Nachbarn, mit deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen. Der Vater regiert, er regiert über Menschen. Gott konnte damals den persischen Diktator Kyrus dazu bewegen, die Rückkehr der Juden in ihr Land und den Wiederaufbau des Tempels zu veranlassen. Und er konnte aus dem fanatischen Christenverfolger Saulus ein hingebungsvoller Nachfolger und Missionar machen. Dein ist die Kraft. Ich sehe, der Vater hat alle Kraft der Welt. Er hat die Macht über die Natur. Er konnte das Rote Meer teilen. Er konnte die Erde stillstehen lassen, sodass sich die Sonne nicht mehr bewegte. Er konnte den Sturm auf dem See Genezareth augenblicklich stillen. Dein ist die Herrlichkeit. Er führt alles zum Ziel seiner Herrlichkeit. Er hat Macht über die Umstände. Er kann der uralten Sarah wieder alles menschliche Denken an Sohn schenken. Er kann an Petrus auf abenteuerliche Weise aus dem Gefängnis befreien. Und er kann die Christenverfolgung in Jerusalem dazu gebrauchen, dass dadurch das Evangelium durch die verstreuten Christen in alle Welt hinausgetragen wird. Die sind alle aufeinander gesessen in Jerusalem und haben ihr Gemeindeleben gepflegt. Und dann kommt die Verfolgung und sie müssen fliehen und sie sagen es dann in die damals bekannte Welt hinein, wo sie eben hin geflohen sind, dass Jesus der Herr ist. Deshalb unterliegen wir dem Missverständnis, wir müssten alles selbst machen. Aber wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir, so ist es. Wenn Wilfried Hartmann arbeitet, dann arbeitet Wilfried Hartmann, und das ist mal gut und mal weniger gut. Wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Ich kann immer wieder an dieses Wort, das ich glaube von Theo Sorg, dem Altlandesbischof, oder wird es ihm in den Mund gelegt, ich weiß es nicht genau. Das Gebet ist keine Tat, aber das Gebet ersetzt keine Tat. Nee, das Gebet ist keine Tat, aber ersetzt. Jetzt habe ich die Spur verloren. Aber wird durch keine Tat ersetzt. Martin, vielen Dank, dass du mir aus der Patsche hilfst. Ja, nee, so heißt es, genau. Ja, oft bitten wir Gott nicht um Hilfe, weil wir ihm nicht zutrauen. Oft ist unser Gebetsanliegen so schwach, weil wir Gott nicht zutrauen, dass er Großes tun kann. Dabei ist der Unterschied, Gott ist nichts unmöglich. Und dem möchte ich gerne festhalten. Beten ist Machtdemonstration. Da schaue ich auf den, der alle Macht hat, und gewinne wieder neues Vertrauen, dass er auch die Macht hat, in meinen Verhältnissen etwas zu verändern. Jesus spricht davon, dass durch das Gebet Berge versetzt werden können. Bill Hybels schreibt in seinem Buch Aufbruch zur Stille, wir sollten nicht so viel Zeit darauf verschwenden, Gott unsere Berge zu beschreiben, er kennt sie. Wir sollten vielmehr unsere ganze Aufmerksamkeit auf den setzen, der Berge versetzt. Denken wir an die Kundschafter, die unter Mose das von Gott verheißene Land auskundschaften sollten. 10 von ihnen schauten nur auf die Größe der Berge, der Schwierigkeiten, was vor ihnen lag. Sie sahen in dem fremden Land nur die befestigten Städte, die Größe der Menschen und die Stärke der Armeen. 2 schauten dagegen auf die Größe dessen, der Berge versetzt, und waren bereit, das verheißene Land einzunehmen. Genauso war es bei David. Die Soldaten schauten auf Goliath, auf seine Größe, auf seine Rüstung, auf die Länge seines Spießes. David aber sagt, schaut auf die Größe unseres Gottes, lass mich hingehen und kämpfen. Kennst du deinen Berg oder die Berge, die in dieser Woche vor dir liegen? Siehst du nur auf den Berg und stehst in seinem Schatten und denkst, das ist ein unverrückbarer Berg? Oder bist du bereit, im Glauben an Gottes Macht vorwärts zu gehen und zuzuschauen, wie der Berg von deinem himmlischen Vater zur Seite gerückt wird? Herr, lehre uns beten. Beten ist Beziehungspflege, beten ist Dienstbesprechung, beten ist Vertrauenssache und beten ist Machtdemonstration. Ich möchte in dieser Woche so gerne noch viel tiefer hineinfinden in das Abenteuer des Gebets. Gerne will ich mich an den Aufruf von Martin Luther halten, den ich jetzt zum Schluss zitieren möchte. Beten musst du lernen und nicht da sitzen bei dir selbst oder auf der Bank liegen, den Kopf hängen lassen und schütteln und dich mit deinen Gedanken beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du's loswerdest und es nicht anders ansehen, als wie übel dir's gehe, wie wehe dir sei, wie ein elender Mensch du seist, sondern wohlauf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen, die Hände und Augen gen Himmel gehoben und deine Not mit Weinen vor Gott dargelegt, ihm geklagt und ihn angerufen. Dazu sind wir eingeladen. Amen.